Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ihr gesegneten Jugendlichen heute Morgen, ihr habt richtig viele Hände aufgelegt bekommen. Ja, ihr habt den Segen Gottes in der ganzen Fülle abbekommen. Und ich bin von ganzem Herzen davon überzeugt, dass die Wahrheit Gottes unser Leben verändert, dass die Wahrheit Gottes Kraft hat, dass die Wahrheit Gottes uns frei macht. Hey, falls du heute zum ersten Mal hier in der Kirche bist, die Schwellen betreten hast, dieses Gebäudes, dann kannst du dir eigentlich auch mal einen Applaus geben. Komm, wir geben uns alle nochmal einen Applaus. Hey, mega, dass du am Start bist heute. Ich bin der Nathanael Mertens, ich bin der Jugendpastor hier und ich durfte euch begleiten über die letzten 1,5 Jahre und ihr seid absolute Granaten und der Herr hat richtig viel mit euch vor. Und ich bin Gott so dankbar über das, was nachkommt an Menschen, die Jesus von ganzem Herzen lieben. Bevor wir in die Botschaft reingehen, würde ich ganz kurz beten. Herr Jesus, danke für jeden Einzelnen, der heute hier dabei ist. Herr, und ich bete jetzt für dein Wort, dass dein Wort Kraft hat, dass dein Wort unser Leben verändert. Und alle sagen Amen. Der Titel meiner Predigt heute lautet Ein Gespräch von Herz zu Herz. Okay, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Gespräch von Herz zu Herz hattest, vielleicht mit deiner Schwiegermutter oder Schwiegervater oder diese Gespräche von Herz zu Herz, das sind Gespräche, die wir alle lieben wahrscheinlich, oder? So, wo wir ankommen und spüren, diese Gespräche von Herz zu Herz, diesen Wahnsinn. Und zwar der Untertitel lautet, wie Gott sich mit unserem inneren Jona auseinandersetzt. Wir befinden uns in der Predigtreihe Jona. Jona ist bekannt für einen alttestamentlichen Prophet, der 3 Tage und 3 Nächte im Bauch von einem Fisch drin war. Vielleicht schon mal gehört, auch wenn du jetzt noch nicht in der Kirche warst. Aber man kennt die Geschichte. Dieser Prophet, der irgendwie nicht auf Gott hören möchte, dann im Fisch landet und auch dafür letztendlich bekannt ist, der sogar, lieber sterben möchte, eigentlich als Gottes Auftrag zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Frankreich im Freibad warst. Gibt's hier Leute? Ja. Da wollte ich eigentlich auch lieber sterben, als da reinzugehen. Weil letztendlich, ich kann mich noch erinnern, das war letzten Sommer, es war ein schöner, heißer Tag. Und ich kam da an, so als Deutscher in Frankreich und ich wollte ins Freibad und dann stand ich vor der Kasse und diese nette Dame zeigte nur auf eine Sache, die ich anziehen sollte, die ich aber nicht dabei hatte. Und zwar in Deutschland, da ist es ja eigentlich grundsätzlich egal, wie man ins Freibad geht, oder? Ja, da kann man mit Unterhose ins Freibad gehen, da kann man mit Jeans ins Wasser springen, ist gar kein Problem. Aber die Franzosen sind ein Stück weit anders drauf. Ja, ich stand dann an der Kasse und sie zeigte nur auf diesen Automat, der hinter mir war. Und zwar ein Automat von Badehosen. Und zwar nicht irgendwelche Badehosen, sondern diese guten alten Slip-Badehosen. Wer von euch kann sich noch dran erinnern an die guten alten Zeiten, ja? Mit diesen Slip-Badehosen, wo du dann dich selber unwohl gefühlt hast. Naja, und dann durfte ich nicht ins Freibad mit meiner deutschen langen Badehose und musste mir dann für 15 Euro... Genau, diese Badehose kaufen. Und dann war das ganze Ding ja noch nicht zu Ende. Ja? Dann war ich in diesem Freibad, hatte diese Badehose an, habe mich ultra geschämt. Und plötzlich hieß es auch, dass die Adiletten verboten sind. Ich dachte so, warum darf ich nicht in den Freibad mit Adiletten rein? Was ist denn hier los? Und dann habe ich halt auch die Adiletten ausgezogen, habe mich richtig komisch gefühlt. Und dann irgendwann mal ging im Freibad der Alarm los. Alarm? Ist hier jemand am Sterben oder was? Und dann hat halt jemand ins Becken reingemacht und das ganze Freibad musste evakuiert werden. Naja, dieses Gefühl von, ich wollte lieber sterben, als in diesem Freibad zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Und ungefähr... Ich versuch's mal zu übertragen, so ging es auch Jona. Er wollte nicht das tun, er wollte eigentlich lieber sterben, bevor er das tut, was Gott ihm aufträgt. Er hat sogar Geld bezahlt, um so weit wie möglich von Gott wegzukommen. Er hat ein anderes Schiff genommen, um in die gegengesetzte Richtung zu reisen. Weil Gott hatte nämlich einen Plan, Gott wollte etwas tun, Gott wollte seine Feinde, die Assyrer, retten, er wollte Gnade zeigen. Und Jona hatte ein großes Problem damit, dass Gott seine Feinde liebt. Und wenn wir das Buch Jona anschauen, dann sehen wir, in diesem Buch gibt es einen unglaublichen Humor. Da ist das Buch ist so unglaublich ironisch aufgebaut. Weil wir haben einen Mann Gottes, der nicht auf Gott hören will. Und auf der anderen Seite haben wir Heiden, wir haben Seeleute, wir haben Assyrer, wir haben den König von Assyrien, wir haben Kühe. Und all diese Leute, sie werden offen für das Wort Gottes und sie kehren um, während der eigentliche Prophet Gottes, dem es total egal ist. Und wir sehen, dass letztendlich Gott mit einem Mann zum Ziel kommt, der sich eigentlich durch sein Verhalten selbst disqualifiziert. Gott ist so ein mächtiger und gnädiger Gott, der zum Ziel kommt, auch mit Menschen, die sich vielleicht durch ihr Verhalten disqualifizieren. Und wir starten heute in das letzte Buch von Jona, Kapitel 4, weil da sehen wir, dass sich Gott mit dem inneren Jona auseinandersetzt, mit dem Jona, der frustriert ist, mit dem Jona, der bitter ist. Gott hat gewirkt und Jona ist bitter, er ist frustriert darüber, dass Gott gewirkt hat. Und wir lesen mal zusammen den Bibeltext, Jona 4, 1 bis 11. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Gott hat gewirkt, Menschen sind umgekehrt, Jona wird böse und zornig. Er beklagt sich beim Herrn, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun mein Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rhinicerus-Strauß wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen senkenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rhinicerus-Straußes so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über die andere Nacht. Ninive aber hat 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu geschweigen von den vielen Tieren. Sollte ich so eine große Stadt nicht verschonen? Spannendes Gespräch, das hier von Herz zu Herz stattfindet. Jona erklärt Gott den Grund, warum er weggerannt ist. Und zwar der Grund war ganz einfach. Jona wusste, Gott wird mit seinen Feinden gnädig sein, er wird geduldig sein, er wird barmherzig sein. Jona erkannte das Wesen Gottes. Ja, ich weiß nicht, ihr lieben Teenies, ihr erlebt Gott schon, ihr habt das Wort Gottes gehört und ihr kennt auch das Wesen Gottes ein Stück weit. Vielleicht bist du heute hier und du hast schon ein bisschen die Bibel gelesen, du warst schon in dem einen oder anderen Gottesdienst und du kennst vielleicht schon ein Stück weit das Wesen Gottes, wie Gott tickt, wer Gott ist. Und Jona kannte es auch. Und er wusste, Gott wird gnädig sein mit seinen Feinden, aber irgendwo tief in seinem Herzen konnte er das nicht akzeptieren. Und er sagt sich, hey, lieber will ich sterben. Lieber will ich sterben, als dass Gott Gnade hat mit den Feinden. Und jetzt kommt Gott mit ihm ins Gespräch, so von Herz zu Herz, und fragt ihn, hey, Jona, ist dein Ärger, ist er berechtigt? Gott möchte an sein Herz. Und das ist die Botschaft, Gott möchte immer an unser Herz. Er möchte mit uns reden, er möchte mit uns in Kontakt treten. Auch mit euch, ihr lieben Jugendlichen. Gott möchte mit euch in Kontakt treten. Gott setzt sich mit euch auseinander. Und es geschieht auch. Und Gott fragt ihn, hey, ist dein Ärger, ist er berechtigt? Und wir sehen, Jona, er ignoriert. Er ignoriert Gott. Ja, er rennt raus aus der Stadt, hockt sich auf einen Hügel und hofft eigentlich, dass das Volk Buße von der Buße tut. Hofft eigentlich, dass die Leute wieder Böses tun. So tief in seinem Herzen ist er eigentlich verärgert und ist er zornig, dass Gott Gnade schenkt mit diesen Menschen. Und dann schenkt Gott ihm einen Weinstock oder so einen Rhinozerosstrauß und schenkt ihm Schatten. Und ja, Jona schaut auf diese Stadt und er freut sich zum ersten Mal in dem Buch, weil er ein bisschen Schatten kommt. Und dann im nächsten Moment lässt Gott den Wurm kommen. Was tut der Wurm? Der Wurm frisst diesen Baum auf und der Schatten ist weg und er sitzt wieder in der Hitze. Ja, ihr müsst euch vorstellen, dass die Geschichte spielte im heutigen Iran, also wo es wirklich heiß und warm ist. Und er sitzt da und will eigentlich, dass Gott ihn wieder tötet. So emotional ist er, so frustriert ist er, so bitter ist er. Und Gott kommt mit ihm wieder ins Gespräch. Gott fragt ihn erneut und er fragt ihn, hey Jona, ist dein Zorn gerechtfertigt? Und Jona schnauzt einfach nur wieder rum, er ignoriert wieder. Und Gott hat eigentlich versucht, durch die Aktion mit diesem Weinstock zu dem Herzen von Jona durchzudringen. Aber Jona war innerlich so emotional, er war so voller Zorn, er war so voller Emotionen, dass Gott es nicht geschafft hat, da durchzudringen. Und es waren dann auch letztendlich die letzten Worte, die Gott hatte in diesem Buch. Also Jona war nicht der, der die letzten Worte hatte, sondern Gott. Und die Frage ist die, was antwortet Jona? Ja, wir wissen es nicht, was Jona antwortet. Aber in dem Buch, dieses biblische Buch, da geht es auch gar nicht um die Antwort. Und es geht auch gar nicht darum, dass Gott jetzt hier gewinnt oder verliert, sondern dieses Buch hat ein Ziel. Dieses Buch möchte uns herausfordern. Dieses Buch möchte dich herausfordern. Dieses Buch möchte euch herausfordern. Dieses Buch möchte auch mich herausfordern. Ist es okay, wenn Gott unsere Feinde liebt? Ist es für uns okay, wenn Gott zum Beispiel den FC Bayern liebt? Ist es okay, wenn Gott den VfB liebt? Ist es okay, wenn Gott deine schlimme Lehrerin liebt? Ist es okay, wenn Gott deinen schlimmen Chef liebt? Ist es okay, wenn Gott deinen schlimmen Klassenkameraden liebt, der dich schon seit 13 Jahren mobbt? Und dieses Buch hält uns letztendlich einen Spiegel vor Augen, uns Menschen, oder soll uns Menschen einen Spiegel vor Augen halten. Und in Jona, wenn wir Jona betrachten, sehen wir die schlimmsten Charakterzüge, die wir haben, eigentlich in Großaufnahme, in HD, in 3D, in 4D. Und was ich uns heute sagen möchte, ist, Gott ersetzt sich mit dem Jona in uns auseinander, von Herz zu Herz. Gott setzt sich mit dem Jona in uns auseinander, von Herz zu Herz. Punkt 1, der innere Jona, der von Gott wegrennt. Hey, es gibt Zeiten im Leben, da sind wir wie Jona. Wir wollen am liebsten vor Gott wegrennen. Wir wollen wegrennen vor Verantwortung, ja, vielleicht in der Jugend. Ja, oder wir wollen wegrennen vor dem wichtigen Gespräch, das wir führen müssen, vor Konflikten, die wir klären müssen. Wir rennen weg vielleicht vor der Kirche. Wir rennen weg vielleicht vor unserer Berufung. Und es gibt so Zeiten, wo wir am liebsten ja so innerlich wegrennen. Aber Gott setzt sich mit diesem inneren Jona, der in uns so tief drin ist, der eigentlich wegrennen will, Gott setzt sich mit diesem Jona auseinander und ist von Herz zu Herz. Und ich will dir sagen, es gibt immer ein Schiff, das in die falsche Richtung fährt im Leben. Es gibt immer ein Schiff, wo du, wenn du dieses Schiff besteigst, du falsch ankommst. Und ich weiß nicht, ob ihr von Jim Marshall gehört habt. Jim Marshall ist ja sehr bekannt. Er hat Geschichte geschrieben, und zwar Geschichte dafür, dass er die größte Blamage in der NFL-Geschichte verursacht hatte. Und zwar, es war der 25. Oktober 1964. Wir alle haben gelebt, richtig? Ja, Bruder Erwin hat gelebt, aber ja, die meisten haben das nicht miterlebt. Aber dieser Mann war bekannt für die größte Blamage in der NFL-Geschichte. Und zwar, was ist an diesem Tag passiert? Und zwar beim Spiel gegen die San Francisco 49ers verlor deren Star Billy Kiemer den Ball. Marshall erschnappte sich das Ei, wie man das als Verteidiger macht, rannte los, erreichte 66 Yards, später die Endzone. Statt eines Touchdowns für die Vikings gab es aber 2 Punkte für die 49ers. Denn Marshall war tatsächlich die falsche Richtung gerannt. Ja. Ich weiß, ich habe mir ein paar Berichte angelesen. Der wollte, glaube ich, Jahrzehnte nicht mit den Medien in Kontakt treten, weil er sich so geschämt hat für diese Aktion, dass er in die falsche Richtung gelaufen ist. Ja, im Fußball, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Eigentor geschossen hast. Oh je. Ich kenne diese Momente, wo das passiert. Und was wir sehen, oder wofür Jonah bekannt geworden ist, dass er letztendlich in die falsche Richtung gerannt ist. Und zwar die Richtung weg von der Stimme Gottes und hin zu dem, was er dachte, was das Richtige ist. Und Gott setzt sich mit diesem Jonah, der in uns ist, auseinander. Und das möchte ich auch dir heute Morgen sagen, auch euch. Gott setzt sich mit euch auseinander, von Herz zu Herz. Auch wenn ihr manchmal so das Gefühl habt, am liebsten würdet ihr wegrennen. Wir alle kennen das Gefühl, am liebsten würden wir manchmal wegrennen. Aber Gott setzt sich damit auseinander. Warum? Weil Gott uns liebt und Gott es nicht möchte, dass wir in die falsche Richtung rennen oder in das falsche Boot steigen. Dann Punkt 2, Gott setzt sich mit dem Jonah in uns auseinander, der innere Jonah, der ausharrt in Frust und Bitterkeit. Gott setzt sich auch da mit uns auseinander. Jonah war frustriert, er war bitter über die Situation, Gott hat gewirkt, Gott hat seinen Feinden Gnade erwiesen. Und in dem Buch heißt es, glaube ich, nur einmal, dass Jonah sich freute. Und Gott setzt sich aber genau mit diesem Frust und mit dieser Bitterkeit auseinander. Er sagt nicht, hey, ist mir egal, der Prophet, wie der jetzt lebt und was der tut, sondern er setzt sich mit dem Frust, der tief in uns ist, auseinander, mit der Quelle auch des Frustes. Und Frust per Definition ist das Gefühl der Enttäuschung und der Machtlosigkeit. Wir kennen dieses Gefühl, diese starke Emotion, wo wir uns machtlos fühlen, wo wir keine Hoffnung mehr haben. Vielleicht ist es ja die Situation, die ich gerade in meinem Leben nicht verändern kann. Vielleicht sind es Menschen, die ich nicht verändern kann. Vielleicht ist es mein Teenager, der so schwer ist und zu dem ich nicht durchdringe. Vielleicht ist es mein Job. Vielleicht sind es meine Freundschaften, die gerade irgendwie in die Brüche gehen. Vielleicht ist es das Business, das du hast, wo du merkst, hey, aufgrund der Wirtschaftskrise und Inflation, es geht nicht mehr weiter und du kannst es nicht verändern. Du probierst alles, aber irgendwo die Hebel in die richtige Richtung funktionieren nicht. Vielleicht ist es in der Schule bei euch so, ja, ihr gebt euch wirklich Mühe mit Mathe und Physik. Aber es läuft einfach nicht. Nachhilfelehrer kommen, einer nach dem anderen. Und du landest trotzdem am Ende bei einer 4. Ja? Und du fühlst dich so machtlos, du fühlst dich so frustriert und du denkst dir so, oh Herr, wann hören diese Qualen auf? Also so ging es mir zumindest. Ich war machtlos. Ich war frustriert über das, dass die Noten nicht besser wurden. Aber preis den Herrn, der Herr hatte Gnade. Ja? Und der Herr hat auch mit euch Gnade. Ja, die Erwartungen, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Und das sehen wir auch in der Bibel. Der Prophet Mose, der das Volk Gottes leitet. Ja? Er war so frustriert, dass er sogar sein Volk, das er geleitet hat, dass er zu Gott gesagt hat, Gott, muss ich die Mutter von diesem Volk sein? Gott, muss ich diese Mutter sein? Muss ich mir das Ganze den ganzen Tag lang anhören, dass die meckern und frustriert sind? Mose war frustriert. In der Bibel sehen wir Elia. Ja, der war so frustriert, dass er eigentlich depressiv wurde. War mit Gott unterwegs und sein Ziel war es, dass das Volk Israel zurück auf den richtigen Weg kommt und er erlebt Wunder, er erlebt Zeichen. Und ja, Gott hat seinen Dienst bestätigt mit all dem. Und irgendwann mal kommt dann die Königin Isabel und sie sagt nur, ey, ich werde dich umbringen. Und was geschieht in diesem Propheten? Er wird plötzlich depressiv, er rennt in die Wüste und er will eigentlich sich umbringen, obwohl er doch ja so viel auch mit Gott erlebt hat. Und Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir Frust und Bitterkeit in unserem Leben erleben, dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht aus der Nähe Gottes gehen. Weil sobald wir aus der Nähe Gottes gehen, dann hören wir Gottes Stimme nicht mehr. Dann hören wir Gottes Reden nicht mehr. Und es fühlt sich an wie so ein Nebel und du siehst nicht mehr richtig den Weg. Und die Bibel sagt uns, wir sollen diese Dinge im Keim ersticken, ja, die Jona jetzt auch hier erlebt hat. Können wir die Stellen an die Wand werfen. Da heißt in Hebräer 12, 15 bis 16, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Epheser 4, Vers 31, befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, von harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. 2. Petrus 1, 8 bis 9, je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wer so nicht handelt, der ist blind oder zumindest sehr kurzfristig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voller Schuld war, rein gewaschen hat. Es geht darum, wenn wir nicht lernen, letztendlich zu vergeben und auch für euch, das wird die Zukunft sein, ihr werdet immer wieder Menschen vergeben müssen. Wenn wir nicht lernen zu vergeben, dann hat das eine Auswirkung auf uns selbst. Wir selbst sind nicht frei, wir selbst sind bitter. Und diese bittere Wurzel, sie hat eine Auswirkung. Ja, es muss nicht unbedingt Kirche sein, aber es kann ja auch eine bittere Auswirkung auf deine Familie haben. Es kann eine bittere Auswirkung auf deine Arbeitskollegen haben. Es kann eine bittere Auswirkung auf deine Klassenkameraden haben, wenn du es nicht lernst, zu vergeben. Aber jemand, der die Gnade Gottes in seinem Leben erfahren hat, jemand, der erlebt hat, dass Gott ihm seine Schuld und seine Sünde vergeben hat, der weiß auch, dass Gott dem Nächsten genauso seine Schuld und Sünde vergeben hat. Und Gott versucht es, Jona irgendwo klar zu machen. Er setzt sich mit diesem Jona auseinander. Mit dem Jona, mit dem inneren Jona, der so frustriert ist und der bitter ist. Gott setzt sich mit dem Jona in uns auseinander. Punkt 3, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und Gott setzt sich mit dem Jona in uns auseinander, der egoistisch mit der Liebe Gottes umgeht. Jona ging egoistisch mit der Liebe Gottes um, weil er dachte, die Liebe Gottes, sie gilt nur für mich. Wer von euch ist heute Morgen aufgestanden und dachte sich, ich bin was Besonderes? Ja, sind wir doch mal ehrlich. Ja, du hast dich heute im Spiegel angeschaut und dachtest, ja, meine Kids schauen gut aus, aber ich sehe auch gut aus. Ja, oftmals sind wir so drauf, dass wir denken, ja, die Liebe Gottes, sie dreht sich ja nur um mich. Weil ich ja irgendwie so besonders bin, weil ich vielleicht heute Morgen richtig fromm bin, so wie der Johannes. Ja, oder weil ich einen guten Ruf habe, weil ich im Leben irgendwas geschafft habe. Oder weil ich 4 bis 5 Mal schon die Bibel durchgelesen habe. Wir denken irgendwas so, ja, Gott, ach, du liebst mich ganz besonders. Mich. Nur mich. Und ich finde, das Spannende ist es, dass eigentlich die Liebe Gottes für sich zu behalten, ist was ganz Egoistisches. Weil die biblische Auswirkung ist immer die, wenn wir die Liebe Gottes empfangen, dann können wir nicht anders, als diese Liebe Gottes weiterzugeben. Weil diese Liebe Gottes erfüllt unser Herz so arg, dass wir sagen, hey, wir müssen diese Liebe weitergeben. Gott hat mein Herz so verändert. Gott hat mir meine Schuld so vergeben. Deswegen ist die praktische und logische Auswirkung nur die, dass ich auch den anderen, dass ich auch den Nächsten lieb. Und was Gott möchte ist, Gott möchte an den inneren Jona heran. Gott möchte sich mit diesem inneren Jona auseinandersetzen. Ja, der vielleicht von Gott wegrennt, der bitter ist, der frustriert ist, der vielleicht die Liebe Gottes für sich behält. Und was Gott möchte ist, Gott möchte ihm, diesem Jona, die Liebe Gottes in all seiner Breite, Länge, Tiefe und Höhe offenbaren. Und Gott sagt zu diesem Jona: Hey Jona, meine Liebe ist so viel größer, du kannst dir das im Ansatz überhaupt nicht vorstellen. Jona, meine Liebe ist unlogisch. Jona, meine Barmherzigkeit passt nicht zu deinem Gerechtigkeitsdenken. Hey, wir denken oft mit unserem Gerechtigkeitsdenken, den kann Gott nicht lieben. Aber Gott will ihm etwas klar machen. Er sagt: Jona, ich habe Geduld mit den Feinden. Jona, ich bin anders. Was Gott eigentlich zu Jona sagt, ist: Jona, ey, ich will an dein Herz ran. Und ich will, dass du es lernst zu lieben. Und ich will, dass du aufhörst, von den Baustellen deines Lebens wegzurennen. Weil ich will nicht, dass du der sture Prophet bleibst, der du bist. So, ich will an dein Herz. Ich will, dass du die Liebe Gottes zu allen Menschen weitergibst. Gott ist nicht nur interessiert, dass Gott einen Auftrag für Jona hat und er diesen Auftrag ausfüllen soll, sondern Gott ist interessiert an dem Menschen Jona. Und was ich dir heute sagen möchte, ist: Vielleicht kennst du Gott nicht, vielleicht hast du keine Beziehung zu Jesus Christus, vielleicht warst du mal hier, vielleicht warst du schon mal in der Kirche und du hast irgendwo die Message von Gott gehört, vielleicht hast du es auch noch nicht richtig verstanden. Aber was ich dir sagen möchte, ist, dass Gott sich mit dem inneren Jona, der in dir drin ist, auseinandersetzt. Gott möchte dir begegnen, aber auf einer Herzensebene. Gott kennt deine Fragen, Gott kennt deine Zweifel, Gott kennt deine Sorgen, Gott weiß, wo du steckst. Und Gott möchte auf einer Herzensebene dir begegnen. Er möchte ein Gespräch führen zu dir. Aber innerlich rebellieren wir und wir sagen: Gott, nö, mein Herz, das behalte ich für mich. Gott, ich bleib weiterhin stur. Gott, ich bleib weiterhin Dickkopf. Gott, ich lebe, wie ich immer gelebt habe. Ich mache einfach so weiter, auch wenn ich vielleicht weiß, dass ich in die falsche Richtung renne. Ich war in der Stadt vor 2 Wochen und bin am Friedhof vorbeigelaufen. Und da saß ein Mann, ich schätze mal 40 Jahre alt, saß mit seiner Flasche da, hab mich zu ihm hingesetzt und hab gefragt: Hey, wie geht's dir? Und er meinte: Ja, ich tröste mich gerade. Ich tröste mich gerade, ich trinke den Schmerz von meiner Seele. Ich habe mich zu ihm hingehockt und habe ihn gefragt: Hey, darf ich dir erzählen ein bisschen davon, wo ich meinen Trost erlebe im Leben? Und er hat gesagt: Ja, komm, setz dich hin. Und dann kam ich mit ihm ins Gespräch und ich habe ihm erzählt: da gibt's einen Gott in meinem Leben, der mich tröstet. Ja, ich muss nicht zur Flasche greifen. Und am Ende des Gespräches meinte er so, als ich ihn gefragt hat, ob ich für ihn beten darf, meinte er so: Weißt du was? Ich bleib lieber in meinem Schmerzen drin. Ich bleib lieber in meinen Schmerzen. Und das ist unsere Gesellschaft, weil wir stur sind, weil wir stolz sind. Und dieser Stolz, er trennt uns von Gott. Dieser Stolz trennt uns von der Gegenwart Gottes. Gott ist da mit seinen Armen. Er sagt: Ich möchte dir heute begegnen, ich möchte in dein Leben reinsprechen, ich möchte dein Leben verändern, ich möchte dich heilen, ganzheitlich. Aber wir, im Bilde gesprochen, wir bleiben lieber in unseren Schmerzen. Ob es mit Alkohol ist oder ob das mit Drogen ist. Aber Gottes Liebe ist so viel größer. Gott, er begegnet dem Rebell in uns. Er setzt sich mit dem Rebell auseinander. Und das ist genau dieses Bild am Kreuz, dass er gestorben ist für unsere Schuld, für unsere Sünde, sodass wir Freiheit haben können, sodass wir Heilung erleben können, sodass wir gerecht werden vor Gott und wissen, dass wir eines Tages bei Gott sein werden. Und Glaube ist der Weg. Es sind nicht die guten Taten. Es ist nicht unsere Religiosität, die uns irgendwo vor Gott gerecht macht. Es ist der Glaube. In der Bibel gab's eine Frau, die seit 12 Jahren krank war. Sie litt unter Blutfluss und sie hat alles versucht, um gesund zu werden. Vielleicht kennst du das auch. Du hast alles im Leben versucht, um gesund zu werden. Du warst an allen möglichen Yogakursen. Du hast übelst viel Geld ausgegeben bei Ärzten. Du hast, keine Ahnung, was bei Astro TV, hast versucht, deine Zukunft leuchten zu lassen. Du gehst Woche für Woche in die Therme, versuchst irgendwie gesund zu werden, du probierst alles. Und diese Frau hat auch alles probiert, hat ihr ganzes Geld genommen, alles, was sie hatte, investiert, um irgendwo gesund zu werden. Aber sie wurde letztendlich nicht gesund, weil tief in ihrem Herzen da etwas gefehlt hat. Und dann hört diese Frau von Jesus, dann hört sie von diesem Gott, der Mensch wurde und der sich Menschen naht und der Menschen liebt. Und sie sagte in sich, wenn ich nur diesen Jesus berühre, wenn ich nur diesen Saum seines Gewandes anrühre, dann werde ich gesund. Und die Frau setzt plötzlich alle Hebel in Bewegung und sie rennt auf Jesus zu. Vielleicht kann ja dieser Jesus mich heilen. Vielleicht kann dieser Jesus ja mein Leben, meine Situation für immer verändern. Vielleicht ist da die Chance da. Und sie rennt hin und sie berührt diesen Jesus. Und Jesus spürt, von ihm geht Kraft aus. Und er realisiert, dass da eine Frau ist. Und plötzlich wird diese Frau gesund. Und Jesus sprach dann zu ihr in Markus 5, Vers 34. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist gesund. Du bist gesund. Du bist wahrscheinlich heute hier. Und du bist wahrscheinlich nicht gesund. Weil wir Menschen haben alle irgendwo etwas, wo wir krank sind. Sei es unsere Seele oder unsere Körper. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu heilen. Er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist gekommen, um uns eine Hoffnung zu geben. Aber was uns trennt, ist unsere Sturheit. Was uns trennt, ist der Rebell in uns, der sagt, ach Gott, du kannst es nicht. Aber ich hoffe, bei dir ist heute Morgen Glauben entstanden. Du sagst, Jesus, ja, vielleicht hast du ja die Möglichkeit, mir zu begegnen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, mein Leben zu verändern. Vielleicht hast du die Möglichkeit, hineinzusprechen. Und komm, wir schließen mal die Augen an den Platz, wo wir sind. Es soll einfach eine Atmosphäre sein, wo der Geist Gottes wirkt, wo die Kraft Gottes hier ist, wo Gott sich zeigen möchte, wo Gott zu dir reden möchte. Das Evangelium ist die beste Botschaft. Gott selbst hängt am Kreuz und stirbt stellvertretend für alle unsere Schuld und Krankheit, damit wir Leben haben können, damit wir Freiheit haben können, damit wir geheilt werden. Und damit wir eine Perspektive für die Zukunft haben. Und vor allem, dass wir Frieden mit Gott haben. Dass wir wissen, wenn wir heute sterben, dass wir bei Gott sind. Herr, und Jesus sagt zu dir, komm in mein Boot rein. Komm in mein Boot rein. Mein Boot fährt in die richtige Richtung. Fahr nicht weg. Gott setzt sich mit dir auseinander. Wenn alle Augen geschlossen sind, möchte ich heute an diesem Morgen fragen, du bist hier und du hast das Wort Gottes gehört und du fühlst dich eigentlich wie Jona. Du rebellierst ein Stück weit, aber sagst, Gott, ich möchte dir meine Chance geben. Ich möchte mal mein Herz öffnen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte verstehen, wer du wirklich bist. Und wenn alle Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, wenn du heute hier bist und du sagst, Jesus, ja, ich möchte einen Schritt auf dich zumachen. Dann heb mal kurz deine Hand an den Platz, wo du bist. Gibt es hier Menschen, die sagen, Jesus, heute an diesem Morgen, ich möchte einen Schritt auf dich zumachen. Du darfst gern deine Hand heben. Danke. Seid ruhig mutig. Gott ist ein Gott, der uns liebt, der uns sieht, der uns kennt. Vater, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, Herr, der einen Schritt auf dich zumacht. Ich danke dir, Herr, auch für die Teens, und für ihr Leben. Und ich bete, dass du, Herr, dass du mit deiner Gnade kommst, dass du mit deiner Kraft kommst, dass du mit deiner Herrlichkeit kommst, dass du uns begegnest. Dass wir wollen umkehren zu dir. In Jesu Namen. Ich lade euch ein, komm, wir stehen nochmal auf von unseren Plätzen. Wir wollen Gott nochmal singen. Hey, und wenn Gott zu dir heute Morgen gesprochen hat, dann lade ich dich einfach ein. Hey, such nachher noch das Gespräch. Hier werden Leute sein, die auch mit dir beten wollen. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.